Starten wir mit dem Stokeschen Satz, gehen dann über in den Helmholtz Satz. Dann bin ich gebeten worden, dass wir nochmal die Delta-Distribution mal kurz anreißen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Mehrheit auch trifft, aber zumindest waren zwei, drei Kommilitonen da und haben mich gebeten. So, wenn wir das reinschieben und werden dann anschließend in die Green'schen Theoreme überleiten. So, fangen wir erstmal mit dem Stokeschen Satz an. Wir geben uns erstmal eine Oberfläche vor und die Oberfläche sei insgesamt umrandet, also das ist die Oberfläche F und die sei insgesamt umrandet mit einem Weg L. Das heißt also, ja, ich habe jetzt hier das Stück Papier halt eben. Das ist die Oberfläche und der Rand darum, das ist dann der Weg L, den wir bestreiten wollen. Und natürlich gibt es auf dieser Oberfläche auch wieder lokal jeweils einen normalen Vektor N. Also an jeder Stelle gibt es einen anderen Vektor N, Einheitenvektor N. Und wir legen die Richtung dieses Weges L, den wir beschreiten wollen, quasi mit Hilfe der rechten Handregel fest, also das N steht auf dieser Fläche und dann ist der Weg, den wir beschreiten wollen, also die Richtung des Weges ist dann ausgedrückt durch die rechte Handregel. Gut, und die Aussage des Stokeschen Satzes, schreiben diesmal zuerst an und leiten dann anschließend ab, ist folgende: Wenn ich also die Rotation des Feldes A, das durch diese Fläche hier durchschreiten soll, ich müsste es so malen, also wenn ich die Rotation dieses Feldes A mir betrachte, und dann das Skalarprodukt bilde mit dem normalen Vektor mal df, dann ist das identisch mit dem Ringintegral um den geschlossenen Weg L, indem ich das Feld A entlang dieses Weges aufintegriere. Ja, also das ist die Aussage des Stokeschen Satzes.
Eine Frage zur Zählweise. Mhm. Ich habe mir gerade gesagt, dass man nach der rechten Handregel um den N-Vektor geht. Mhm. Wenn man jetzt so eine Welle drin hat, dann ist es ja am Rand der N-Vektor nach oben gerichtet und in der Mitte nach unten. Würde man dann probieren, das in kleinere Parzellen zu zerlegen?
Dann gilt, man muss es einfach definieren. Okay. Ja, also so wie Sie es dann anschließend definiert haben, so gilt es dann auch. Gut, Aussage ist also etwas wie, dass ich das Flächenintegral über die Wirbelstärke, das ist dieser erste Teil, also die Wirbelstärke ist ja das Wort A und das Flächenintegral über diese Wirbelstärke, dass das im Prinzip so etwas ist wie das Umlaufintegral des Feldes, was diese Wirbelstärke verursacht, am Rand oder am Rand entlang. So, jetzt können wir schon mal daraus zwei Aussagen ableiten. Das eine ist die Aussage, ich male jetzt mal zuerst den Weg L hier auf und ich mache anschließend eine Oberfläche A oder F1 und eine Oberfläche F2 und eine Oberfläche F3. Und wenn ich jetzt über diese Oberflächen, diese unterschiedlichen Oberflächen jeweils integriere, ja, es sind jetzt die drei Oberflächen, die ich jetzt hier hingemalt habe, also die weiße, die gelbe, die grüne Oberfläche, dann haben die alle miteinander den gleichen Rand. weil die alle miteinander den gleichen Rand haben, ist natürlich auch dieses Integral für alle drei gleich. Und damit ist auch dieses Integral hier für alle drei gleich. Das heißt also, wenn Sie unterschiedliche Oberflächen haben, die aber alle vom gleichen Rand begrenzt werden, dann ist die Aussage einfach, diese Oberflächenintegrale haben alle den gleichen Wert, den gleichen Endwert anschließend. Das ist insofern ganz interessant, weil wir hätten jetzt mit dem gleichen Rand ja die Möglichkeit, halt eben auch die Oberflächen so anzupassen, dass sie irgendwie der Rotation des A-Feldes entgegenkommen, uns also zu überlegen, ob wir in irgendwelche anderen Koordinaten reingehen, ob wir irgendeine andere, eine kugelförmige Fläche nehmen oder eine zylinderförmige Fläche oder was auch immer, sodass wir also, weil wir ja sagen können, okay, das ist immer dasselbe, also die rechte Seite ist immer identisch, also muss ja auch die linke Seite identisch sein, also können wir das entsprechend auch gut anpassen. Das ist die eine Aussage. Die andere Aussage ist, wenn ich jetzt so eine Oberfläche habe und habe jetzt hier unten den Rand und ich mache jetzt Folgendes, ich ziehe diesen Rand immer mehr zusammen, schließe also quasi die Oberfläche, dann passiert ja hier drüben auf der rechten Seite Folgendes. War also etwas wie ein Limes L gegen 0. Dann passiert hier auf der rechten Seite Folgendes. Das Teil wird also im Grenzübergang tatsächlich 0 werden. Das heißt aber auch, auf der linken Seite habe ich ja inzwischen, dadurch, dass ich den Weg immer kleiner gewählt habe, immer mehr habe zusammenschrumpfen lassen, habe ich natürlich hier im Grenzübergang eine geschlossene Fläche. Das heißt, wenn ich die Rotation meines A-Feldes über eine geschlossene Fläche integriere, dass die 0 ist. Das hatten wir übrigens auch letztes Mal schon rausbekommen mit dem Gaußschen Satz. Aber hier ist nochmal eine deutliche, also eine andere Vorgehensweise aufgrund des Stokeschen Satzes. Rotationen eines Feldes integriert über eine geschlossene Oberfläche sind 0. Gut, erstmal soweit klar. Wie kommen wir jetzt auf diesen Gauss, auf den Stokeschen Satz? Wir schauen uns zunächst mal so ein Linienintegral an. Und zwar, wir schauen uns zunächst mal wirklich ein Linienintegral an. Geschlossener Weg, L, ADR. Und summieren also, ich mache das jetzt mal wieder in kartesischen Koordinaten. Und integrieren also das A-Feld längs eines geschlossenen Weges hier auf. Das heißt, unser Feld A durchdringt also jetzt irgendwie diese Fläche und wir integrieren hier entlang des geschlossenen Weges A. Wir machen jetzt Folgendes, dass wir diesen geschlossenen Weg A in kleine Teilwege unterteilen. Also jeweils ein kleines Quadrat für sich oder ein Rechteck, ja, für sich betrachtet. Dann ist wegen des unterschiedlichen Laufweges hier und hier und hier und hier heben sich diese ganzen Innenbereiche gegenseitig weg. Ja, auf jeder dieser Teilstrecke, die innen ist, hier, 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 habe ich immer zwei Beiträge, die sich gegenseitig canceln. Das heißt, ich mache Folgendes, ich zerlege das ganze Ringintegral in kleine geschlossene Wege, Integral Li, ADR. Natürlich werde ich irgendwann, das kann man jetzt schon vorwegnehmen, die Anzahl dieser kleinen Elemente halt eben gegen unendlich gehen lassen. Das heißt also, die Wege werden immer kleiner und kleiner, infinitesimal klein. Und trotzdem habe ich in Summe immer noch das, was ich außenrum halt eben habe. Ich mache jetzt einen Kunstgriff. Ich schreibe also weiterhin hier die Summe über i. Und dann schreibe ich hier nur dieses Integral ein bisschen anders auf. Weiterhin Integral Li, das Skalarprodukt ADR. Und ich normiere jetzt nochmal durch die einzelnen Flächen Delta Fi. Und multipliziere anschließend mit Fi. Ja, das sollte ja erlaubt sein. Ist ja nur eine Erweiterung dessen. Das, was jetzt hier steht, das sieht man möglicherweise nicht sofort, aber man kann sich's überlegen, ist letztendlich, wenn man es infinitesimal betrachtet, Gesundheit, nichts anderes als das, dass ich quasi hier, man so steht es ja auch da, jeweils ja aufsummiere, aber infinitesimal betrachtet ist es nichts anderes, als dass ich hier wirklich den Wirbel betrachte. Dieses A-Feldes. Und damit habe ich jetzt hier stehen, dass es, also dass das, was hier steht, Rotation des A-Feldes, allerdings skalar multipliziert mit dem normalen Vektor, der hier oben drauf steht. Ich mache jetzt mal hier so quer in die Landschaft rein. Dass das das Integral hier darstellt. Wir überlegen es nochmal etwas anders. Die Rotation A ist also jetzt hier eine Rotation des A-Feldes. Gut, so habe ich jetzt das A-Feld nicht gemalt, aber das soll die Rotation des A-Feldes sein. Rotation heißt ja immer, das hat auch irgendeine Richtung. Wenn ich jetzt, und zwar ist die Richtung zwangsläufig, weil ich mich ja in dieser Ebene bewege, dann auch in der Richtung des normalen Vektors. Wenn ich das jetzt noch zusätzlich multipliziere mit dem normalen Vektor, dann ist es halt eben auf infinitesimaler Ebene tatsächlich identisch mit dem Umlaufintegral. Mal Delta Fi. So, und jetzt ist klar, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich werde den Grenzübergang für die Flächen halt eben machen. Dann komme ich anschließend auf das Integral n mal Rot A df. Und das ist dadurch, dass ich es jetzt quasi über die ganzen Flächen mache, identisch mit dem Ringintegral über die gesamte Fläche. Und dieses ndf, das hatten wir schon ganz am Anfang gesagt, das ist halt eben genau das, was da drüben steht. Das ist dieser Ausdruck df-Vektor. Also im Prinzip ist es eine relativ einfache Herleitung. Jo. Jetzt wenden wir das Teil mal zwei, dreimal an. Vielleicht noch eine Sache vorweg, wenn wir das Ganze jetzt halt eben sich anschaut in kartesischen Koordinaten. Na, da ist klar, dass wir hier auf der linken Seite stehen haben, also kartesische Koordinaten, wie gesagt. Ich betrachte jetzt im Prinzip halt eben die drei Raumrichtungen x, y und z und machen uns nochmal klar, dass dieses df halt eben n mal df ist. Das heißt, ich nehme zunächst mal die Richtung in x-Richtung an. Da muss ich mal also anschauen, wie sieht mein Rot a in x-Richtung aus. man Rot A in x-Richtung heißt halt eben dA z dy minus dA y nach dz mal e x. Dann ist aber auch mein normalen Vektor in x-Richtung. Lasse ich gleich weg oder von mir aus schreibe ich es nochmal hin. Einmalig schreibe ich es hin. Das nächste Mal ist es dann klar. Gesundheit. So, und das Ganze über die Fläche, die auch in x-Richtung zeigt, das heißt also dy, dz. Ja, also das ist die Fläche, auf der der normalen Vektor ex senkrecht steht und das kann nur dy, dz sein. Und entsprechend gibt es die anderen Terme in y-Richtung, in z-Richtung. Das heißt, hier steht also noch dAx nach dz minus dAz nach dx. Das Ganze in y-Richtung, dann steht der normale Vektor aber auch in y-Richtung, lasse ich also weg, mal dx dz. Und der dritte Term dieses Rotationsterms, das ist dann dAy nach dz minus, nee, nach dx, sorry, minus dAx nach dy in z-Richtung, normalen Vektor zeigt in z-Richtung und dann dx dy. So, das ist der Rotationsterm. Am besten machen wir allerdings noch eine riesen Klammer drumherum. Und das Integral wirkt, ich mache es mal rein formal klar, das wirkt ja immer in zwei Richtungen, also entweder in dy dz oder in dz dx, dx dz. Das heißt also, ich habe immer zwei Integrale auszuführen. Ja, danke. Da hatte ich schon überlegt, gleich geht es mit Gleichheitszeichen weiter und dann, die haben recht. So, und ich meine, das, was jetzt in kartesischen Koordinaten dieses Linienintegral aussagt, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Ich habe also wieder diese Länge L und habe hier stehen ax dx plus ay dy plus az dz. So, machen wir kurz zwei Beispiele. Das erste Beispiel geht so, kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Wir schauen uns mal an, ein Feld A, was ich durch den Gradienten Phi ausdrücken kann. Und wir wissen natürlich schon, dass der Rot A das heißt also der Rot vom Gradienten von Phi wie groß ist? Rot Grad Phi wie groß ist der? Null. Das heißt also, wenn ich jetzt hier Folgendes mache, ich mache den Rot A df über eine Fläche f, dann wissen wir schon, was rauskommt, ja, weil der Rot A immer 0 ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass halt eben aufgrund des Stokeschen Satzes dann auch das Integral ADR über die Kurve, die diese Fläche F umrundet, dass die halt eben dann auch 0 ist. So, das heißt jetzt zum Beispiel Folgendes, wenn ich mir hier so einen Punkt in der Landschaft mal vornehme und hier einen anderen Punkt, durch den strömt jetzt irgendwie dieses A-Feld, also durch diese Fläche strömt dieses A-Feld und ich baue jetzt hier mal zwei Curvelys auf, die eine geht von 1 nach 2 und die andere geht von 2 nach 1, also Punkt 1, Punkt 2. Die hier nennen wir L1, die hier nennen wir L2. Dann wissen wir schon, dass das Integral, geschlossene Integral, über die gesamte Kurve ADR, dass ich das zerlegen kann in eine Kurve von L1, also vom Punkt P1 nach P2. ADR plus ein Integral über die zweite Kurve L2 ADR. Wissen wir, dass das 0 ist. Das heißt also, ich schreibe es nochmal explizit hin. Hier geht es darum, dass ich von P1 nach P2 komme. Und hier geht es darum, dass ich von P2 nach P1 komme. Alles klar? Daraus folgt jetzt, dass meine Kurve von P1 nach P2 minus die Kurve von P1 nach P2 und das eine über die gelbe Kurve und das andere über die grüne Kurve. Ich mache das mal symbolisch durch diese zwei Halbkreise hier deutlich, dass die ebenfalls 0 sind. Ja, ich habe an den Stellen einfach die Integrationsgrenzen vertauscht und habe mir damit ein Minuszeichen eingehandelt. Klar, also statt von P2 nach P1 zu gehen, gehe ich im zweiten Integral von P1 nach P2. Und das heißt wiederum, dass mein Integral von P1 nach P2 untenrum identisch ist mit dem Integral von P1 nach P2 obenrum. Und da wir jetzt in keinster Weise irgendwie gesagt haben, was untenrum und obenrum ist, haben wir damit gezeigt, dass in einem Gradientenfeld, also in einem Feld A, was ein Gradient von einem Potential Phi ist, jeder beliebige Weg immer zum gleichen Resultat bezüglich dieses Linienintegrals führt. Das ist das, was Sie in der ersten Semester, eigentlich müsste es passiert sein, als konservative Felder kennengelernt haben. Indem halt eben die, also bei den konservativen Feldern hängt es ja nicht davon ab, welchen Weg sie beschreiten, sondern es hängt immer nur davon ab, von wo nach wo sie gehen. Und Sie haben hoffentlich dann auch noch in Erinnerung, dass bei konservativen Kraftfeldern halt eben der geschlossene Weg anschließend zu einer Null führt. Also wenn wir keine Reibung hätten, könnten wir die Treppen hochgehen, könnten die Treppen wieder runterlaufen und hätten anschließend keine Energie verbraten. Das ist ja die Aussage des konservativen Kraftfeldes. Irgendwie ist die Reibung halt eben dazwischen. So, war das mal klar? Gut, zweites Beispiel. Wir setzen A gleich ein halb B Kreuz R. Und lassen als Weg, nehmen wir folgendes, dass wir den Kreis dass wir als Weg einen Kreis nehmen mit einem Radius R0 rund um den Ursprung. Und zwar in einer Ebene, die senkrecht zu B geht. Also diese Fläche F oder der normalen Vektor der Fläche F ist parallel zu B. So, das heißt, wir müssten also bilden das Integral geschlossener Weg ADR. Also das ist das, was uns eigentlich interessiert, sorry. Das wäre also dann so etwas wie ein halb mal B Integral R Kreuz dr. Wie kommen wir dazu? Wir haben jetzt einfach dieses B Kreuz R hier eingesetzt und haben dann, das kennen Sie ja, quasi durchrotiert. Das heißt also, eigentlich steht jetzt hier erstmal R Kreuz dr, Klammer, Klammer, mal B. Dieses mal B, das ziehen wir auch einfach vor, weil beim Skalarprodukt ist es ja wurscht. So, jetzt müssten wir uns überlegen, halt eben, wie dieses R Kreuz dr aussieht. Wenn Sie es wissen, ist gut. Wenn Sie es nicht wissen, machen Sie was anderes. Wir gehen nämlich jetzt einfach dazu über, dass wir sagen, okay, Stokesche Satz. Wir können ja statt dem Ringintegral ADR, können wir auch schreiben, das ist die Fläche über Rot A mal DF. Jo. Rotation von diesem Teil hier. Also müssen wir erstmal noch das halb können wir vorziehen. Rotation von B Kreuz R bilden. Und anschließend mit DF multiplizieren, skalar multiplizieren. So, jetzt müssten wir wissen, was die Rotation von diesem Ausdruck hier ist. Den kann man relativ locker entweder herleiten oder nachschlagen. Das nehme ich einfach 2b. Da fehlt ein Gleichheitszeichen. So, das heißt, deswegen habe ich das ein halb davor geschrieben, das hätte ich auch. Hätten wir auch weglassen können, hätten wir halt eben jetzt 2b, ist ja wurscht. Das heißt also, was wir jetzt hier raus haben, das ist einfach b mal das Integral df. Gut, da jetzt b parallel zum normalen Vektor dieser Fläche hier stehen soll, so war es halt eben konstruiert, steht jetzt hier einfach b mal n df, also b selbst. Und das Integral df, das ist einfach die Fläche selbst. Das heißt also, was da rauskommt, ist, das ist b mal f. Was jetzt hier auch wieder ganz klar ist, ist folgendes. Wir haben jetzt hier zwar eine Fläche genommen, die eine planare Fläche genommen, ja, die diesen Kreis halt eben jetzt hier bedeckt. Wir wissen aber jetzt auch, dass wir im Prinzip hier jede Fläche hätten nehmen können, nach außen gewölbt und so weiter, und trotzdem wäre immer das gleiche Ergebnis rausgekommen. Deswegen muss man aufpassen, was man mit diesem F hier meint. Das ist wirklich die Fläche, die halt eben von diesem Kreis planar belegt wird. Ich mache es mal damit deutlich, dass ich sage, das ist so ein F0 oder so. Oder man hätte es auch anders ausdrücken können, es ist die Fläche, die senkrecht zum B-Feld steht. Also je nachdem, wie Sie es ausdrücken wollen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie nur diese Kreisfläche meinen, die wirklich planaren Charakter hat.
Ja. Was wäre dann eine andere Fläche, die planar wäre?
Sagen Sie ruhig. Also so eine Kugel, die hier oben sich rauswölbt, so eine Halbkugel. Ja. Oder ein Zylinder, der hier oben rausgeht. Also alles, was halt eben sich irgendwie aus dieser Fläche rauswölbt. Was anderes gibt es ja dann sonst nicht mehr. Okay. Das ist der Stokesche Satz, den wir dann in der Elektrodynamik des Öfteren mal anwenden werden, weil wir immer wieder solche Probleme halt eben haben, dass wir entweder ein Ringintegral bilden müssen oder weil wir ein Oberflächenintegral bilden müssen. Also je nachdem, was wir halt eben gerade berechnen müssen und wie dann das andere einfacher aussieht, verwenden wir halt eben das in der einen oder in der anderen Richtung. Gut, das war Stokes. Und dann machen wir gerade den Helmholtz hinterher. Wobei wir das Teil nicht Helmholtz-Satz nennen, sondern Helmholtz-Theorem. Die Aussage ist folgende. Wir haben ein unbekanntes Feld, also genauer gesagt ein Vektorfeld. Was wir aber wissen, das sind die Divergenz und die Rotation dieses Vektorfeldes. Divergenz D und die Rotation R. Die Rotation R. Und die beiden seien bekannt. Und die Frage ist, können wir, wenn wir die beiden kennen, also wenn wir die Divergenz des Feldes A kennen und die kennen die Rotation des Feldes A, können wir dann eindeutig zurückschließen auf die Stärke des Feldes A selbst. Ja? Ja, und dann? Damit haben wir das A-Feld noch nicht, ne? Ja. Also die Aussage ist, wenn wir wirklich beides kennen, die Divergenz und die Rotation, dann machen wir einfach Folgendes. Wir bilden das A-Feld dadurch, dass wir minus dem Gradienten eine Größe U bilden. Ich sage gleich, was diese Größe U ist. Plus die Rotation eines Feldes W. So, und die Frage ist jetzt, was ist diese Größe U, was ist diese Größe W? Die schreiben wir jetzt gerade mal hin, oder ich schreibe es gerade mal hin. Diese Größe U von R, die ist 1 durch 4 Pi Integral die Divergenz, also die uns bekannte Divergenz des A-Feldes, geteilt durch R minus R', integriert über P3 R'. Das heißt, ich muss also einfach nur das Integral über D geteilt durch Delta R bilden. Schon habe ich dieses U. Ja, das ist ja auch wieder eine skalare Größe. Und davon bilde ich den Gradienten, dann habe ich den ersten Teil des A-Feldes. Und das Feld W, das ist auch 1 durch 4Pi. Nur statt dem D-Feld steht jetzt hier das Feld R. Also die Rotation des A-Feldes, auch wieder geteilt durch R minus R' dr'. Es gibt zwei Voraussetzungen, oder eigentlich sind es drei Voraussetzungen. Das eine ist, dass die Divergenz und die Rotation dieses Feldes, dass die für R gegen unendlich dass die beiden schneller als 1 durch R abfallen, R durch R Quadrat abfallen. Also R² plus n. Und die zweite Aussage, die zweite Voraussetzung ist, dass das Feld A, dass es gegen 0 geht für R gegen unendlich. Oder Betrag R gegen unendlich. Also das sind die drei Voraussetzungen, D schneller als 1 durch R², R schneller als 1 durch R². Und der Limes von A muss gegen 0 gehen. Gut, das sieht man dann dummerweise erst hinterher. Die anderen beiden, die kann man sich schon vorher anschauen, weil das D-Feld, das R-Feld sind ja bekannt. Also insofern, die zwei Voraussetzungen kann man sofort prüfen. Man setzt es ein, rechnet aus und kann dann halt eben anschließend abschätzen oder sehen, ob das A-Feld, das Vektorfeld halt eben ebenfalls gegen 0 geht. Das ist jetzt ein Beweis, der geht über zwei Tafeln. Ich muss ehrlich sagen, den lasse ich jetzt weg. Ist okay? So, das Helmholtz-Theorem, das werden wir, also je nachdem, ich weiß natürlich nicht genau, was jetzt in der Hauptvorlesung halt eben in der Zeitnot dann möglicherweise auch wegfällt. Das werden wir an einer Stelle anwenden. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch bisher in der Anwendung relativ selten gesehen. Ich bringe es trotzdem mal, weil es halt eben einfach zu diesem Gauss-, Stokes- und Helmholtz-Dreiklang dazugehört. Gut. Die zwei Sonderfälle sind die, mein A-Feld hat überall eine Rotation von A gleich 0. Und dann ist natürlich klar, aufgrund dieser Aussage, wenn also Rot A überall gleich 0 ist, dann ist ja dieses R gleich 0, dann ist dieses W gleich 0, dann ist das Rot von W gleich 0 und dann kann ich das A-Feld ausdrücken als einen Gradienten eines Phi-Feldes. Das Minuszeichen hier, das ist im Prinzip auch eine Konvention. Hier kommt es aus dem Helmholtz-Theorem, kommt es quasi auch mit dieser Konvention minus Grad U halt eben explizit raus. Und wenn wir das so schreiben können, wenn das Rot A-Feld gleich 0 ist, sehen wir also auch sofort, dass dann halt eben der Weg über oder durch dieses A-Feld halt eben hinweg wieder wegunabhängig ist. Das heißt, das, was wir vorher schon ausgerechnet hatten, geschlossener Weg, liefert dann auch wieder eine Null. Das heißt, wir haben es also hier mit dem konservativen Kraftfeld zu tun. Das ist die eine Aussage. Wobei, rein formal, man muss immer wieder aufpassen, das hätte ich auch beim Stokeschen Schatz schon sagen müssen, man kann also Geometrien formulieren, in denen halt eben von mir aus irgendwelche Spitzen oder irgendwelche Unstetigkeiten halt eben drin sind. In dem Fall hier könnte man zum Beispiel formulieren, irgendwie geschlossene Flächen, die aber ein Loch haben, also so ein Donut zum Beispiel, ja, also geschlossene Fläche und die hat in der Mitte ein Loch. Ja, und ich habe jetzt hier diese Fläche und dann muss ich aufpassen, ob das tatsächlich so insgesamt stimmt. Aber in der Physik, sagen wir in der Physik, die wir es üblicherweise behandeln, brauchen Sie auf die Sachen üblicherweise nicht aufzupassen. So, das andere ist, also wenn ich Rot A als ein Beispiel, Sonderbeispiel wähle, muss ich natürlich auch das andere als Sonderbeispiel wählen, die Divergenz von dem A ist gleich 0. Wenn die Divergenz von dem A gleich 0 ist, dann ist also dieses D gleich 0, dann habe ich das U gleich 0 und das heißt, dass ich das A-Feld halt eben in dem Fall ausdrücken kann als Rotation eines irgendwie gearteten Feldes, was weiß ich, A von mir aus. Das hat jetzt keine physikalische Bedeutung, das also nicht denkt, dass das jetzt das Magnetfeld H wäre dann. Gut. Also das sind die beiden Aussagen halt eben, die ich direkt aus dem Helmholtz herausholen kann. Die verwenden wir allerdings dann tatsächlich des Öfteren. Gibt es dazu noch Fragen?
Ja. Eine brauche ich nicht noch eine Konstante oder so, weil wenn mein Null ist und der Gradient von O, ja, könnte ja auch U dann eine Konstante, also es könnte ja auch eine Konstante geben. Mhm.
Also hätte ich zusagen müssen, Sie haben recht. Wir haben oft diese Eichfreiheit, wie wir das da anschließend nennen werden, dass wir also eine Konstante halt eben dazu addieren. Und wir werden das dann auch insbesondere sehen, wenn wir die Green'schen Theoreme nochmal durchnehmen, dass also diese ganzen Felder A in dem Fall halt eben bis auf eine Konstante nur definiert sind. Das ist halt eben ähnlich, wie dass ich das Gravitationsfeld halt eben, also das Potenzial des Gravitationsfeldes, auch nur bis auf eine Konstante bestimmen kann. Also ob ich jetzt den Fußboden halt eben hier als Nulllinie nehme oder den Meeresspiegel als Nulllinie oder den fünften Stock, ne, gibt es hier nicht, den dritten Stock hier als Nulllinie nehme, das ist dann halt eben beliebig und ist halt eben meine sogenannte Eichfreiheit. Okay, erstmal soweit, alles klar. Delta-Distribution. Ich gehe davon aus, dass das Kronecker-Delta jedem bekannt ist. Ne? Also das Delta IJ, was wir auch schon, glaube ich, im ersten Semester halt eben durchgenommen haben, wo wir halt eben sagen, Delta IJ ist entweder gleich 1 oder gleich 0. Der eine Fall für I gleich J und das andere halt eben für I ungleich J. Und jetzt versuchen wir quasi so etwas wie diese Indizes I und J zu verstetigen. Das heißt also, eine Funktion aufzubauen oder eine Distribution aufzubauen, indem wir jetzt, ich mache es gleich, machen wir es erstmal eindimensional, indem ich irgendeinen Ort X und irgendeinen Ort X0 quasi miteinander vergleiche. Und meine Delta-Distribution soll also im einen Fall etwas liefern, nämlich wenn x gleich x0 ist und im anderen Fall halt eben nichts liefern. Wir definieren allerdings die Distribution nicht über so ein ist gleich, also einfach über ist gleich 0 oder 1, sondern wir definieren es dadurch, dass wir sagen, wir integrieren von a bis b über dx und das Teil, also das Integral über diese Delta-Distribution, das liefert mir entweder eine 1 oder eine 0. Und zwar eine 1 dann, falls das x0 Element ist aus a, b. Und klar, falls es eben nicht Element von a, b ist, dann liefert es halt eben eine 0. Ja.
Gehören a und b zum Intervall dazu oder nicht?
Sie gehören eigentlich formal nicht dazu. Ja. Wir werden oftmals die Anwendung so sehen, dass wir ganz bewusst noch so bis ein Epsilon davor oder ein Epsilon danach halt eben gehen, sodass man es dann quasi reinkriegt. Ja. Aber rein formal gehören sie nicht dazu. Es sind wirklich die, nicht die eckigen Klammern, sondern halt eben die runden Klammern gemeint. Die Wirkung der Delta-Distribution zeigt sich, also außer dass ich es halt eben so als 1 oder 0 schreiben kann, aber eigentlich erst dann, wenn ich die auf irgendeine Funktion f von x loslaufen lasse. Und auch hier wieder Integral von a bis b dx. Und diese Delta-Funktion, die soll jetzt quasi Folgendes machen. Die soll wie eine Projektion mal halt eben an der Stelle x0 den Funktionswert f an der Stelle x0 herausprojizieren. Das heißt also, ich kriege hier ein f von x0 oder halt eben auch ein x0 genau mit den gleichen Bedingungen, die ich oben hatte. Also so wie die Delta das Vonnegut-Delta mir ja im Prinzip auch ein i herausprojiziert. Na, wenn ich sage, okay, das j ist gleich 2, dann projiziert es mir genau dieses i heraus, was auch ein i gleich 2 hat. Und es hat eigentlich seine Wirkung auch erst immer dann, so ordentlich, wenn ich halt eben jetzt hier stehen habe, eine Summe über ai mal Delta ij. Das heißt, i läuft von 1 bis 3. Und dann weiß ich halt eben, von all diesen 3 ais, projiziert es mir genau eins heraus, nämlich das aj. Das ist im Dreidimensionalen noch überschaubar, wenn ich halt eben jetzt das als eine Verallgemeinerung auffasse und ich hätte jetzt hier zum Beispiel die Summe über die n Protonen und von mir aus k Neutronen eines Urankerns und projiziere dann irgendein Proton oder Neutron hier mit Hilfe dieser Delta-Funktion heraus, dann bekommt es nochmal eine etwas andere Bedeutung, weil es geht nicht nur darum, dass ich halt eben im Raum so etwas herausprojizieren muss oder kann, sondern es geht halt eben auch darum, dass ich einzelne Teile herausprojizieren kann. Und hier geht es halt eben darum, dass ich den Funktionswert an der Stelle f von x0 herausprojiziere. Ihre Frage oder Antwort oder Aussage?
Meine Frage ist, warum rechnet man dann nicht einfach den Funktionswert f von x0 direkt aus? Warum geht man diesen Weg?
Letztendlich, wir müssen ja trotzdem ausrechnen. Das ist schon richtig. Wir müssen am Ende ja trotzdem das f von x0 bestimmen. Aber die Frage ist genauso halt eben, warum sagen wir nicht einfach, es ist a2? Weil wir oft halt eben die Situation haben, ich habe jetzt hier eigentlich die EIs noch stehen und projiziere mir oder ich multipliziere skalar mit irgendeinem EJ. Und dann können Sie sagen, okay, dann weiß ich schon vornherein, dass das EI mal EJ gleich, dass es nur dann gilt, wenn halt eben EI gleich EJ ist. Oder Sie führen erstmal formal noch einen Zwischenschritt ein, indem Sie sagen, okay, dann ist das die Summe über AI Delta IJ. Und im nächsten Schritt gehen Sie erst darauf, dass Sie sagen, okay, und das ist AJ. Und genauso machen wir es hier auch. Oftmals sind auch die Felder, mit denen wir zu tun haben, bauen wir so auf, dass wir an diese Stellen x0 zum Beispiel irgendwie eine Quelle legen und sagen dann, okay, und nur an dieser Stelle soll eine Quelle liegen. Also wir haben zwar ein Feld, was über den ganzen Raum geht, aber die Quelle selbst des Feldes soll nur an dieser Stelle Delta x minus x0 liegen. Okay. So, für die Delta-Distribution gibt es verschiedene Herleitungen. Eine der Herleitungen ist die, dass wir sagen, das ist die Ableitung der Heaviside-Funktion, Sprungfunktion. Ich weiß, ob Sie, also einen von diesen Ausdrücken müssen Sie kennen eigentlich. Sprungfunktion an der Stelle x0 springt die Funktion, die vorher überall 0 war, plötzlich auf den Wert 1. Und damit ist klar, dass die Delta-Distribution überall hier erstmal den Wert 0 hat. Hier müssen wir uns was überlegen. Und hier hat sie ebenfalls den Wert 0. Ja, weil überall die Ableitung halt eben der Heaviside-Funktion 0 ist. Mit einer Ausnahme, nämlich genau bei diesem Sprung. Und der Sprung würde natürlich, wenn ich ihn jetzt ableiten würde, so etwas wie unendlich ergeben. Eine zweite Möglichkeit, und das geht auch immer wieder in die gleiche Richtung, ist folgendes, dass ich die Delta-Funktion darstelle als den Limes h gegen unendlich. Und ich mache jetzt hier an der Stelle so etwas wie Dreiecksfunktionen, die eine bestimmte Fläche haben und eine Breite h. Ne, eine Breite, sorry, 1 durch h. Und dafür eine Höhe h haben. Und die Fläche dieser Funktion, die soll aber 1 sein. Also muss ich jetzt hier sagen, okay, das ist 2 mal die Dreiecksfunktion über alle x, aber an der Stelle x0 soll sie dann tatsächlich halt eben in ihrer Spitze liegen. Wir definieren die jetzt einfach so, die Breite sei definiert durch 1 durch h und die Höhe sei definiert durch h. Und wenn ich die jetzt betrachte, diese Dreiecksfunktion hier, also geht dann so, ne? Wenn ich die betrachte und das h gegen unendlich laufen lasse, heißt natürlich, die wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, aber sie wird natürlich auch immer höher und höher und höher. Die Grundfläche ändert sich nicht, die ist einfach 1. Und im Grenzgang h gegen unendlich liefert es mir wieder die Delta-Distribution. Und es gibt noch weitere Darstellungen. Ich mache jetzt nur noch die prominenteste. Die geht über die Gauss-Funktion. Im Prinzip leben die aber alle miteinander davon, dass man irgendwelche Grenzübergänge macht. Hier ist der Grenzübergang der, dass man bei der Gauss-Funktion haben wir ja dieses, ich schreibe erstmal die Gauss-Funktion selbst hin, e hoch minus, ne, ich schreibe es als Exponent, minus x minus x0 zum Quadrat durch Sigma Quadrat, das ist diese Gauss-Kurve. Und wenn ich halt eben die schmäler und schmäler und schmäler mache, aber sie quasi zusätzlich noch normiere über 1 durch die Wurzel aus Pi Sigma Quadrat, dann behält die ebenfalls von der Fläche her ihren Wert bei, wird aber schmäler, 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 dementsprechend immer höher, höher, höher und hat halt eben auch den Flächeninhalt 1. Und klar ist, auch diese Gauss-Funktion geht natürlich dann, wenn ich dieses Sigma gegen 0 wähle, über in einen Peak, der halt eben auch dieser Delta-Distribution wieder entspricht. So, das sind jetzt mehrere Möglichkeiten, die Delta-Funktion halt eben nochmal darzustellen, ohne dass uns das irgendwas nutzt, weil letztendlich die Delta-Funktion sich sowieso nur in ihrer Wirkung dann halt eben zeigt. Ich wische mal die eine Tafel. In der Zwischenzeit können Sie überlegen, ob Sie an der Stelle schon Fragen haben. Gibt es schon Fragen oder noch nicht? Dann machen wir weiter. Delta-Funktion hat ein paar Eigenschaften, die man auch wissen sollte. Also Beispiel, wenn ich die Delta-Funktion für das x0 gleich 0 mehr hinschreibe, aber mit dem Faktor c multipliziere. Also wie gesagt, um es nochmal didaktisch vielleicht klar zu machen, immer dann, wenn kein Gegenwert da steht, dann heißt das, dass es x0 gleich 0 sein soll. So, also Kurzschreibweise, wie Sie sie dann in Büchern finden werden, das ist die hier. Also c mal x. Und die Aussage ist die, dass das überführt werden kann in eine Delta-Funktion 1 durch Betrag von c mal Delta x. Also für positive c's kann man sofort durchrechnen, dass es 1 durch c mal Delta x ist. Und für negative c's kriegt man halt eben auch durch 1 von c Betrag, also positives c durch Delta x. Also schreiben wir es von vornherein so, das ist der Betrag von 1 durch c. Und was wir auch oft haben werden, das ist die Delta-Funktion, Delta-Distribution von der Funktion. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Es sei denn, Sie sagen, die kennen wir schon.
Nö, aber ich hätte noch eine Frage zum Ersten.
Zum Ersten.
Im Prinzip, die Wirkung ist doch die gleiche, oder? Ob da ein C davor steht oder nicht.
Könnte man erstmal so denken, ne?
Zumindest,
ja, ja. Also gut, dann können Sie auch nochmal herleiten, ist okay, gut, machen wir. Also die Aussage ist, wir gehen ja von dem x0 gleich 0 aus, deswegen braucht man nicht unbedingt, also wir gehen dann von, wir integrieren mal von minus a bis plus a, ist ja okay, und schauen uns mal die Delta-Funktion, dieses Delta c x an. Ich habe hier, sorry, ich muss nochmal eins zurückspringen. Ich habe an einer Stelle etwas vergessen. Nämlich, ich kann das Ganze natürlich auch so betrachten. Wenn ich diese Grenzen a und b jeweils ins Unendliche reinlege, also von minus unendlich bis plus unendlich gehe, Delta-Funktion x minus x0 dx, die ist dann natürlich immer 1. Und umgekehrt, oder was heißt umgekehrt, in gleicher Art und Weise die Integration von plus, von minus endlich bis plus endlich, Delta x minus x0, f von x, dx, ist immer f von x0. Also brauche ich gar nicht den Fall ist gleich 0 zu betrachten, weil dann ist dieses x0 immer Teil dieses Intervalls, was ich da habe. Das brauchen wir nämlich jetzt gleich, deswegen schreibe ich es nochmal explizit hin. Gut, in dem Fall begnügen wir uns allerdings jetzt erstmal einfach um den Fall x gleich, x0 gleich 0 abzudecken. Können wir auch von minus a bis plus a gehen. Wir brauchen also nicht unbedingt von minus unendlich plus unendlich zu gehen. Delta cx dx. Wir würden jetzt Folgendes machen. Wir würden eine Substitution machen. Z ist gleich c mal x. Dz ist gleich c dx. Und hätten dann hier halt eben stehen, Integral von c mal a minus c mal a Delta von z dx ist einfach halt eben dz durch z. Dz durch c, sorry. Und jetzt ist klar, was dabei rauskommt. Das ist 1 durch c Integral von minus c mal a bis c a Delta z dz. In dem Fall ist aber z0 ja quasi immer noch gleich 0. Das heißt also, innerhalb dieser Grenzen minus c a bis plus c a ist dieses z dz oder ist das Z0 auf jeden Fall Teil des, dieser Sequenz. Das heißt, das Teil hier ist einfach 1. Das heißt, ich kriege hier drüben raus halt eben 1 durch C. Jetzt könnte ich hier aber auch wieder die Rücksubstitution machen halt eben. Ich könnte schreiben, okay, das ist 1 durch C Integral Delta x dx. Gesundheit. Würde ich hier wieder schreiben von minus a bis plus a und hätte sofort halt eben die Aussage, die wir da oben getroffen haben. Okay, dann schreibt doch gleich dieses 1 durch c hier mit rein. Und dann ist das die neue Delta-Funktion, die wir eigentlich brauchen. Ist damit die Frage beantwortet? Seltsam, ne? Ja, ist klar. Anschaulich denkt man, es ist einfach, es ist sehr identisch.
Ich überlege, wir hatten es ja quasi am Anfang definiert, um einen Funktionswert rauszuziehen, eben an der Stelle, wo das 0 wird, was du da vorstellst. Das wird ja immer an der gleichen Stelle. Das ist das einzige, der Unterschied, wie ich es jetzt ja gesehen habe, ist im Prinzip, dass wir nur dazu zu dem Funktionswert.
Ja.
Das heißt, wir können quasi gewichten, wie wir den Funktionswert reinbringen. Das
macht Sinn. Sie haben auch noch eine Frage?
An welcher Stelle kommt jetzt mal der Betrag von c ins Spiel?
Wir müssten das nochmal getrennt betrachten, weil das c halt eben negativ wäre. Und dann zieht sich das quasi insgesamt durch und Sie kriegen dann hinten ein negatives, also das Minus vom negativen c raus. Und damit haben Sie quasi einfach den Betrag von vornherein. Wesentlich interessanter ist das Folgende. Die Delta-Funktion, in der jetzt ihrerseits nochmal eine Funktion drinsteckt. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen mal an, dass diese Funktion f von x an irgendwelchen Stellen i 0 ist. Das heißt also, sie soll 1 bis von mir aus groß n 0 Stellen haben. Und zweite Voraussetzung ist, das verwenden wir dann an einer Stelle, dass das df nach dx an diesen Nullstellen xi ungleich 0 sein soll. Das heißt also, die Steigung an diesen Stellen soll halt eben wirklich eine Steigung da sein und kein Sattelpunkt. Man kann dann auch zeigen, was bei Sattelpunkten passiert, aber wir machen jetzt mal die Kurzschreibweise oder den Kurzbeweis für Nullstellen, die halt eben diese beiden Voraussetzungen hier haben. Eigentlich haben sie nur die eine Voraussetzung, das andere ist ja quasi ihre Definition. So, wir betrachten jetzt Folgendes. Wir betrachten jetzt mal eine Delta-Funktion, die auf irgendeine andere Funktion g von x wirkt. Und damit wir wirklich alle Nullstellen drin haben, deswegen, das ist die Bemerkung von da unten, integrieren wir mal von minus unendlich bis plus unendlich. Damit stellen wir sicher, alle Nullstellen sind Indus. Dieses Integral von minus unendlich bis plus unendlich unterteilen wir jetzt in Teil in der Walle. Und zwar so, dass wir uns jeweils in der Walle rund um eine Nullstelle nehmen. Das heißt also, wir wählen aus Integrale, nicht mehr von minus unendlich bis plus unendlich, sondern Integrale von xi minus a, xi plus a. Und von mir aus können Sie auch nochmal hier ais und definieren, nach dem Motto, ich bin mal vorsichtig und will halt eben, beim einen lasse ich 10 zu, beim anderen nur 1. Und zwei Nullstellen sind ganz eng beieinander, machen wir nur 0,01. Aber auf jeden Fall klar ist, ich habe jetzt hier so Regionen, Bereiche rund um diese Nullstellen, xi definiert. Sie dürfen nicht überlappen. Ja, genau. Also so ist jetzt quasi die Denke, die wir vornehmen wollen. So, da hinten ändert sich jetzt erstmal gar nichts. Wir schreiben jetzt einfach hier Delta f von x, g von x hin, dx. Das Einzige, was wir halt eben gemacht haben, ist, dass wir das Integral jetzt zerlegt haben in Teil in der Walle. Wenn wir zwischendrin irgendwas vergessen haben, macht gar nichts. Ja? Also, weil... Hatten Sie was? Also, wenn jetzt die Integrale halt eben nicht aneinander anschließen, macht ja nichts, weil zwischendrin liefert ja diese Delta-Funktion hier eh nichts. Die liefert hier nur dann einen Wert, also nochmal aufpassen, die liefert nur dann einen Wert, wenn das f von x gleich 0 ist. Nur in dem Fall, ich mache es nochmal explizit, was hier steht, ist eigentlich ein Delta von f von x minus x0. Und das ist in dem Fall, weil wir nichts hinschreiben, gleich 0. Das heißt, sie liefert also immer nur an den Stellen etwas, wo das f von x gleich 0 wurde. Also nur an den Nullstellen der Funktion. Gut, wir substituieren. Wir substituieren y gleich f von x. Wir substituieren dementsprechend auch, der y ist gleich f' von x dx. Und wir substituieren anschließend, also das brauchen wir an einer Stelle auch, f hoch minus 1 von y gleich x. Also, ja, okay, da muss ich jetzt aufpassen. Das ist ein hoch minus 1 und das ist ein Strich. Gut, dann gucken wir mal, was diese Substitution uns jetzt bringt. Also, zunächst mal gar nichts. Da vorne steht immer noch die Summe von 1 bis groß n. Das Integral, ja, da fängt es schon an. Das xi müssen wir jetzt schreiben als f hoch minus 1 von yi. Eigentlich nicht von yi, sondern jetzt muss ich Nee, sorry. Nicht f hoch minus 1. Ja, genau. F von xi. F von xi minus ai. F von xi plus ai. So, das Delta von fx, das schreiben wir jetzt als Delta y. Das g, das schreiben wir jetzt tatsächlich halt eben als f hoch minus 1 von x, von y. Und das dx, klar, das schreiben wir halt eben dann als dy f' von x. Von x heißt aber auch wiederum f hoch minus 1 von y. F hoch minus 1. Und da ist es tatsächlich der Strich. So, jetzt haben wir alles substituiert, was irgendwie geht. Und jetzt müssen wir halt eben alles substituiert, ja genau. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist halt eben, dass wir uns überlegen, an welchen Stellen hat denn dieses Delta jetzt hier tatsächlich seine Wirkung. Die Delta-Funktion hat natürlich dann nur die Wirkung, wenn das y gleich 0 ist. Ja, das steht ja auch wieder y minus 0 quasi da. Das heißt, hier steht wieder Summe von 1 bis n. Und dann steht da g von f hoch minus 1 von 0. 1 durch f' von f hoch minus 1 von 0. F hoch minus 1 von 0, das sind aber gerade die xi's. Und hier steht natürlich genau dasselbe, hier stehen nämlich die Ableitung 1 durch f' an der Stelle xi. Jetzt sehen wir auch, warum wir hier vorne die Voraussetzung hatten, dass die Nullstellen halt eben, dass die steigenden Nullstellen ungleich 0 sein muss, weil ansonsten wäre das hier hinten tödlich. Also wir hätten mindestens mal eine Divergenz ansonsten drin. So, und die Summe geht natürlich von 1 bis groß n. Wenn ich das jetzt von vorne nach hinten lese, dann kann ich von vornherein Folgendes machen. Ich könnte das Delta von f von x auch schreiben als Delta von x geteilt durch f' von xi und summiert von 1 bis groß n. Es gibt jetzt, so ähnlich wie bei diesem C da oben, eine Vorsicht, die wir walten lassen müssen, ist, dass wir bei negativer Steigung quasi trotz allem den Betrag nehmen müssen. Das ist jetzt nochmal eine separate Betrachtung. Und insofern müssen wir also quasi dieses Delta f von x ersetzen durch dx geteilt durch die Beträge der Ableitung an den jeweiligen Nullstellen.
Wenn wir jetzt nicht die Summe hätten über das i und das i brauchen, würde es dann nicht reichen, in den Nenner einfach f' von x zu schreiben?
Ja, also im Grenzfall i gleich 1, also n gleich 1, also nur eine Nullstelle, haben wir tatsächlich halt eben das Delta f von x ist gleich Delta von x durch f' an der Stelle x0, wenn das die Nullstelle ist. Ja?
Ja, zwei Fragen. Erstens, was macht man mit komplexwertigen Funktionen? Und zweitens, was macht man mit mehrdimensionalen Funktionen? Mhm.
Mehrdimensionale Funktionen machen wir gleich. Und dann kommen wir auch, also dann ist auch sofort klar, was wir mit komplexwertigen machen. Ja? Ich will erstmal auf dem eindimensionalen Bereich nochmal kurz zwei, drei Sachen machen. Ja.
Nicht irgendwie Delta x minus x i oder irgendwie sowas sein, weil wenn ich das jetzt oben einsetze, 1 durch Betrag von f' von x i ist eine Zahl rein. Und wenn dann g von x ist auch nur g von x und Delta von x, das würde mir ja dann die 0 liefern für g von x und nicht g von x i. Oder sehe ich das falsch jetzt an der Stelle?
Das g von x, das kann ja irgendeinen beliebigen Wert haben.
Nee, ich meine, weil dann ist es ja doch...
Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, was ich jetzt meine.
Also ich würde halt einfach, also das 1 durch f' von xi ist ja
eine Zahl.
Eine Zahl. Mhm. Und dann habe ich noch sowas stehen wie g von x delta x und g von x delta x über r integriert ist eigentlich 1 und nicht g von xi, was wir ja eigentlich oben
haben. Nee, da steht ja immer noch das Delta von x da. Die Delta-Funktion steht hier immer noch da. Und insofern wird aus dem g von x tatsächlich der Wert gx0 von mir aus heraus projiziert. Klar oder nicht klar?
Noch nicht so ganz.
Okay, also die Aussage ist, ich ersetze hier an der Stelle schon meine Delta-Funktion durch diesen Ausdruck hier, das heißt über eine Summe über Delta x und dann stehen hier die f' an der Stelle xi, i gleich 1 bis groß n, mal g von x dx. Und das hier, also diese Funktion, die jetzt hier steht, die wird ja dann tatsächlich immer an der Stelle xi nur relevant. Warum? Na, da steht ja immer noch eine Zahl und hier steht das g an der Stelle xi. Nochmal aufpassen, es sind N-Summanden, die jetzt hier rauskommen. Also ich könnte es auch etwas anders schreiben. Nochmal anders schreiben. Ich schreibe es von vornherein als eine Summe über i integral. Und dann g von x f' von x i mal Delta von x. Dx, sorry. Ich weiß, was ich meine, sorry. Ich habe einen Fehler gemacht. Hier steht noch ein Delta XI. So, jetzt zufrieden?
Ja.
Gut. Bei der Rücksubstitution habe ich einen Fehler gemacht. Ist richtig. Ja, also bei der Rücksubstitution muss ich ja betrachten, dass hier nicht das X gemeint ist, sondern halt eben das X minus XI. Sorry, mein Fehler. Ganz klar. Okay, also da hinten steht jetzt ein x minus xi und damit ist es aber klar.
Das da unten stimmt dann aber trotzdem, oder wie?
Ja, das.
Das
muss dann auch Delta x minus x0 heißen. Ja, klar. So. Das ist, wenn man es zu genau kennt, dann okay. Was gelegentlich vorkommt, ist Folgendes. dann Integral von minus unendlich bis plus unendlich über f von x, also anderer Fall wieder, ne? D nach dx angewendet auf Delta von x, dx. Das heißt also, die Delta-Distribution wird ihrerseits abgeleitet, wirkt dann auf das f von x. Jo. Was kommt raus? Das ist die Frage, ne? Das ist nicht ganz so einfach, wenn man jetzt die Delta-Distribution nimmt und sie nochmal ableitet, ist ja von vornherein nicht klar, was dabei rauskommt. Was machen wir? Wir machen partielle Integration. Sind wir ganz mutig. Also UV-Integral ist ja gleich U mal V minus Integral U-V. So, das heißt, wir haben jetzt hier an der Stelle F gleich U und V gleich diese Ableitung der Delta-Funktion. Also steht jetzt hier f von x mal die Delta-Funktion von x an den Grenzen minus unendlich bis plus unendlich minus Integral d nach dx f von x Delta von x dx auch wieder in den Grenzen von minus unendlich bis plus unendlich. Wie groß ist der erste Ausdruck? Man könnte jetzt erstmal einwenden, er ist gar nicht definiert, weil die Delta-Funktion ja eigentlich nur definiert ist für durch ihr Integral. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, an der Stelle x minus 0, also für x gleich 0, hätte die irgendeinen Wert. Aber im minus unendlichen plus unendlichen, das soll so einfach 0 sein. Das heißt, dieser Ausdruck hier liefert mir eine 0. Ne, im unendlichen ist er einfach 0. Also bedenkt nochmal an diese Aussage hier mit der Heaviside-Funktion oder mit der Dreiecksfunktion oder mit der Gauss-Funktion. Die hat immer nur einen Wert hier irgendwo. Und sonst ist immer 0.
Gegen Null.
Das
heißt, wenn ich aber nur Solid-Elemente betrachte, hätte ich ja immer noch einen Wert, den ich multiplizieren könnte. Also könnte es da irgendwelche Funktionen geben, die gerade entgegenwirken?
Also die Aussage ist, dieses Teil hier soll exakt Null sein. Ich muss ja den Grenzübergang, also in diesen allen Herleitungen, die ich habe, ist die Aussage immer, die ist exakt Null, außer in dieser Nähe.
Genau, wenn wir dann sonst den Grenzübergang machen von dem Produkt.
Ja, aber wir müssen halt eben trotz allem, muss man betrachten, die soll im Unendlichen schon 0 sein. Das ist schon die Voraussetzung. Und da können Sie noch so einen großen Wert nehmen, mal 0, also mal exakt 0 ist halt eben 0. Also im physikalischen Bereich gibt es keine Funktion, die im Unendlichen stärker wächst gegen Unendlich, als die Delta-Funktion 0 ist. Ja. Naja, also betrachten wir es jetzt mal hier nach der Formalie hier. Wir hätten 1 durch x, das würde ja differenziert heißen, minus 1 durch x². Ja, mal die Delta-Funktion würde halt eben 1 durch x² an der Stelle 0, müssten wir es betrachten. Also für x gleich 0. Und damit hätten sie genauso eine Unendlichkeit halt eben. Okay. Aber die rührt halt eben von diesem Faktor hier, von diesem Term hier her. Die kommt nicht von dem zweiten Term hier von. Ja. Okay. Schauen wir uns an, das war die eine Frage, was passiert in mehreren Dimensionen? Da ist die Delta-Funktion einfach wie folgt definiert. Also Delta von R minus R0 ist einfach definiert als das Produkt von drei Delta-Funktionen. Schon vorbei? Ja gut, also da gibt es jetzt unterschiedliche Schreibweisen. Ich weiß, dass es ein paar Dozenten gibt, die machen dann extra noch hier so eine 3 dran. Ich sage halt eben, dadurch, dass ich das R hier schon hinschreibe, als Vektor, genügt mir das schon, um zu sagen, das ist, also für mich ist es ausreichend. Aber ich weiß, dass es mehrere Dozenten gibt, die halt eben dann eine 3 hinten dran schreiben. Und in Kugelkoordinaten hat sie folgende Aussage. Ich bleibe jetzt mal bei meiner Schreibweise ohne dem 3. Da hat sie Schreibweise 1 durch R Quadrat Sinus Theta Delta R minus R0 Delta Theta minus Theta 0 und Delta Phi minus Phi 0. Das wäre zum Beispiel in Kugelkoordinaten die Schreibweise. Gut. Jo, jetzt haben wir also heute die Delta-Distribution erstmal durchgenommen. Sind jetzt zu den Greenschen Theorem nicht gekommen. Mit denen müssen wir dann das nächste Mal starten. Wenn es irgendwie Spezialwünsche noch gibt, was wir zwischen reinschieben müssen, dann nur her damit, weil es ist Ihre Vorlesung, nicht meine. Ja? Okay, schönes Wochenende.